Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Zypern warten die Menschen weiter darauf, dass die Banken wieder geöffnet werden. Der Termin ist mittlerweile auf Donnerstag verschoben worden. Die Regierung trifft bereits Vorkehrungen, um eine massive Kapitalflucht zu verhindern. Der Chef von Zyperns größter Bank, der Bank of Cyprus, bot heute seinen Rücktritt an, offenbar aus Protest gegen die geplante Zwangsabgabe. Reiche Anleger müssen mit Einbußen von bis zu 40% rechnen.
Ein ganzes Land hatte auf den heutigen Tag gewartet, sollten doch die Banken der Republik Zypern nach 10 Tagen wieder öffnen. Viele hier wollen lieber heute als morgen ihr Geld. Doch daraus wurde nichts. Erst am Donnerstag werden Zyperns Geldhäuser wieder ihre Pforten öffnen. So sind es, nach kurzer Euphorie der Staatspleite entronnen zu sein, Wut und Angst, die heute sichtbar auf dem Inselstaat vorherrschen. Schüler und Studenten ziehen protestierend durch Nikosia. Für eine Republik Zypern mit schrumpfendem Bankensektor erwarten sie eine Rezession und sorgen sich um ihre eigene Zukunft. Auch hier teilt man diese Befürchtungen. Kurz darauf Demonstration von Bankmitarbeitern vor der Zentrale der Bank of Cyprus. Jener Bank, bei der der Löwenanteil der Zwangsabgaben auf Bankguthaben erhoben werden soll. Maßnahmen, die das Geschäftsmodell des Geldinstituts beschädigen und Jobs kosten werden, zum Leidwesen der hier Protestierenden. Kein größeres Geldvermögen bleibt doch jetzt noch in Zypern. Seit heute nehmen viele Geschäfte keine Kreditkarten mehr an. Angesichts geschlossener Banken gilt immer öfters, nur Bares ist Wahres.
Unterdessen erhärtet sich der Verdacht, wonach möglicherweise ausländische Kapitalanleger gewarnt worden sind, vor dem vorletzten Samstag und vor dem Einfrieren der Konten und sie somit rechtzeitig ihre Gelder noch haben abziehen können. Es gab auffällige Kontobewegungen, so der Präsident des Parlaments von Zypern. Und jetzt wird untersucht werden, hier in der Zentralbank des Landes.
Auf tagesschau.de gibt es mehr zum Thema Zypern. In einem Interview gehen wir auch der Frage nach, ob die Euro-Staaten ihr Krisenmanagement künftig grundsätzlich neu justieren werden. Die 5 führenden Schwellenländer, die sogenannten BRICS-Staaten, wollen wirtschaftlich unabhängiger vom Westen werden. Bei ihrem Treffen im südafrikanischen Durban beschlossen sie unter anderem, eine gemeinsame Bank zu gründen, um Infrastrukturprojekte in Entwicklungsländern zu fördern. Die Abkürzung BRICS steht für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Die 5 Länder stellen bereits jetzt gemeinsam etwa 1/4 der weltweiten Wirtschaftsleistung.
Gemeinsam trafen sich die Regierungschefs erst am Abend. Da hatten ihre Unterhändler die wichtigste Einigung des Gipfels schon unter Dach und Fach. Eine eigene Infrastrukturbank, die wirtschaftliche Entwicklung der Mitgliedstaaten fördern soll. 50 Milliarden Dollar sollen die 5 Regierungen dafür bereitstellen, die sich BRICS nennen. Eine Abkürzung, in der jeder Staat mit seinem Anfangsbuchstaben vertreten ist. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Sogenannte Schwellenländer, die seit 2009 ihre wirtschaftliche Stärke bündeln, um ein Gegengewicht zu Europa und den USA zu bilden. Gut 40% der Weltbevölkerung leben in den BRICS-Staaten. Das sind 3 Milliarden Menschen, die zusammen für rund 25% der weltweiten Wirtschaftsleistung stehen, mit jährlichen Zuwachsraten von 5-10%. Es geht vor allem um enge wirtschaftliche Zusammenarbeit und auch um bilaterale Vereinbarungen. China und Brasilien wollen in Zukunft ihre Exporte nicht mehr in US-Dollar, sondern in der Landeswährung bezahlen. Über gemeinsame Währungsreserven wird auch gesprochen. Mit ihren Zusammenkünften und der Zusammenarbeit versuchen sie natürlich, die Dynamik des bestehenden internationalen Systems zu verändern. Indem sie neue Institutionen wie die BRICS-Bank gründen und jährlich in diesen Gipfeln ihre gemeinsamen Interessen abstimmen, verändern sie etwas auf der internationalen Bühne. Auch wenn die BRICS-Staaten noch ein relativ neuer Zusammenschluss sind, ihre Wirtschaftsmacht ist erheblich und sie wächst und mit ihr auch das Selbstbewusstsein. In Afrika hat die Marktmacht schon die von USA und Europa überholt.
In der tunesischen Hauptstadt Tunis ist heute das Weltsozialforum eröffnet worden. Das Treffen steht unter dem Motto, eine andere Welt ist möglich. Bei der Gegenveranstaltung zum Weltwirtschaftsgipfel im schweizerischen Davos geht es um Alternativen zum derzeitigen Wirtschaftssystem. Die Organisatoren erwarten rund 30.000 Teilnehmer.
Friedlich ziehen Tausende durch die Straßen von Tunis. Das ist der offizielle Auftakt zum 11. Weltsozialforum. Alle sollen sehen, die Globalisierungsgegner aus aller Welt unterstützen die jungen arabischen Demokratien. Dass die tunesische Regierung das Forum erlaubt, sich dafür aber den Verzicht auf Kritik erbeten hat, das will offiziell niemand bestätigen. Würde, das ist dieses Mal das Motto der Veranstaltung. Es ist das erste Weltsozialforum in einem arabischen Land. Tunesien haben die Organisatoren ganz bewusst als Veranstaltungsort gewählt. Vor gut 2 Jahren begann hier der arabische Frühling. Schon am Morgen hatten sich viele Teilnehmerinnen in der Universität getroffen. Die Botschaft ihrer Veranstaltung: stoppt die Diskriminierung der Frauen. Zu den Gründungsmitgliedern des Weltsozialforums gehört auch Brot für die Welt.
Wir hoffen, dass wir dazu beitragen können, die Kräfte in den arabischen Revolutionen zu unterstützen, die für Demokratie und Toleranz stehen.
Wie zerbrechlich der Aufbruch in den arabischen Ländern ist, das zeigte vor einigen Wochen der Mord am tunesischen Oppositionspolitiker Belaid. Auch wenn der Demokratisierungsprozess in vielen Ländern ins Stocken geraten ist, der Kampf um ein Leben in Würde ist es sicherlich nicht. In den kommenden Tagen werden Vertreter von 4000 Nichtregierungsorganisationen aus aller Welt hier diskutieren. Am Ende soll auch dieses Weltsozialforum vor allem eines sein: ein Zeichen gegen die neoliberale Zurichtung der Welt.
Vor Beginn des Prozesses um die Mordserie der rechtsextremen NSU in München gibt es Streit über die Vergabe von Presseplätzen im Gerichtssaal. Grund ist, dass türkische Medien keinen der 50 garantierten Plätze zugeteilt bekamen. 8 der 10 Mordopfer waren türkischstämmig. Das Oberlandesgericht München weist die Kritik an der Zuteilung zurück. Die Presseplätze seien nach der zeitlichen Reihenfolge der Anträge vergeben worden.
Auch Şünayt Karadak hat keinen reservierten Platz beim NSU-Prozess. Für den türkischen Journalisten ist es ein Skandal, dass seine Nachrichtenagentur Anadolu nicht auf der Liste der Pressereservierungen steht.
Wir finden das ein bisschen diskriminiert. Also das kann man nicht verstehen und das ist absolut unfair, sag ich mal.
Türkische Presse nicht erwünscht, titelte heute die Hürriyet. 8 türkischstämmige Mordopfer und keine einzige Platzreservierung für türkische Medien, beschwert sich die Zeitung. Die 50 Presseplätze auf der Tribüne wurden nicht nach Bedeutung, sondern nach Schnelligkeit vergeben. Die Wünsche der Journalisten seien in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt worden, sagt das Oberlandesgericht. Eine nachträgliche Akkreditierung komme nicht in Betracht.
Wir können weder inländische, noch ausländische, noch kleine, noch große oder umgekehrt bevorzugen oder bevorzugt berücksichtigen. Denn das würde den Voraussetzungen, die in der obergerichtlichen Rechtsprechung für ein zulässiges Akkreditierungsverfahren festgesetzt worden sind, widersprechen.
Journalistenverbände kritisieren dieses Verfahren dennoch scharf. Nach den Pannen bei den NSU-Ermittlungen dürfe sich Deutschland nicht erneut blamieren.
Ich denke, die Dimension ist tatsächlich nicht so ganz begriffen worden. Und es wäre eben gerade bei so einem Prozess wie diesem besonders wichtig, dass natürlich auch aus dem Ausland Medien vertreten sind.
Viele Journalisten müssen nun wohl versuchen, im Zuschauerbereich einen Platz zu ergattern. Ein größerer Gerichtssaal ist in München nicht verfügbar und eine Videoübertragung in einen zweiten Raum hält das Gericht für rechtlich nicht zulässig.
Neue Erkenntnisse im Kampf gegen den Rechtsextremismus haben die Behörden in Nordrhein-Westfalen gewonnen. Ein Fazit lautet: Neonazis haben ein weitaus größeres kriminelles Potenzial als bislang angenommen. Das berichtete Innenminister Jäger heute unter Berufung auf die Kriminalstatistik 2012. Auf fast jede politisch motivierte Gewalttat von Neonazis kämen 2 weitere Straftaten aus dem Bereich Allgemeinkriminalität. Das zeige, dass Rechtsextremisten eine Gefahr für die gesamte Gesellschaft seien. In Russland gehen die Behörden bei ihren Razzien gegen Nichtregierungsorganisationen nun auch gegen deutsche Stiftungen vor. Im Büro der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in St. Petersburg beschlagnahmten Beamte der Staatsanwaltschaft mehrere Computer. Auch die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung in Moskau war betroffen. Deutsche Politiker reagierten mit scharfem Protest. Außenminister Westerwelle ließ den russischen Gesandten in das Auswärtige Amt laden.
Jetzt sind auch deutsche politische Stiftungen im Visier der russischen Staatsanwälte. Die Friedrich-Ebert-Stiftung musste Einblick in die Akten gewähren. Bei der Konrad-Adenauer-Stiftung wurden heute Computer beschlagnahmt. Empörung beim Vorsitzenden.
Man muss den Eindruck haben, dass die Regierung in Russland freie Organisationen fürchtet. Und wenn das so wäre, ist es eine sehr schlimme Entwicklung für die Demokratie in Russland.
Die Kontrollen stehen wohl in Zusammenhang mit einem Gesetz aus dem Sommer. Trotz Protesten beschloss Russlands Parlament, dass sich Nichtregierungsorganisationen, die politisch arbeiten und Geld aus dem Ausland bekommen, als Agenten registrieren müssen. Bislang weigerten sich die betroffenen Organisationen. Auch die renommierte Menschenrechtsgruppe Memorial, die von deutschen Stiftungen gefördert wird, hatte jetzt Kontrolleure im Haus. Das Ziel ist überhaupt nicht klar. Man bekommt beinahe den Eindruck, der Staat sei mittlerweile so paranoid wie zu Stalin-Zeiten und wittere überall eine Verschwörung. Die Bundesregierung hat heute Russlands Gesandten zum Gespräch gebeten und scharf protestiert.
Moskau will keine politische Einmischung von außen. Und dazu zählt man hier offenbar. Diesen Eindruck musste man heute gewinnen. Selbst die Förderung von Umwelt- oder Menschenrechtsgruppen durch deutsche Stiftungen. So viel Misstrauen tut dem deutsch-russischen Verhältnis sicher nicht gut.
In Ungarn sind die von EU-Partnern kritisierten Verfassungsänderungen in Kraft getreten. Staatspräsident Ada ließ sie im Amtsblatt veröffentlichen. Nach Ansicht der Kritiker wird mit den Neuregelungen gegen Prinzipien des Rechtsstaats verstoßen, da es unter anderem dem Verfassungsgericht nicht mehr erlaubt ist, Grundgesetzänderungen inhaltlich zu überprüfen. Die Verfassungsnovelle war vor 2 Wochen von der rechtskonservativen Regierungsmehrheit unter Ministerpräsident Orbán beschlossen worden.
Beim Treffen der Arabischen Liga in Doha hat der syrische Oppositionsführer Moaz al-Khatib die USA um Hilfe gebeten. In seiner Rede forderte er, die Rebellengebiete mit Patriot-Raketen vor Angriffen der Luftwaffe von Präsident Assad zu schützen. Die NATO erteilte der Forderung eine Absage und erklärte, dass das Bündnis keine Absicht habe, militärisch in den Konflikt einzugreifen. Bei einem Angriff auf einen Stützpunkt der afghanischen Polizei sind in Jalalabad mindestens 5 Polizisten getötet worden. Nach Angaben der Behörden sprengte sich ein Attentäter mit Sprengstoff beladenen Auto in die Luft. Weitere Angreifer starben, als sie Sprengstoffwesten zündeten oder sie wurden von Sicherheitskräften getötet. Zu dem Anschlag bekannten sich die radikal-islamischen Taliban.
Nach dem 3:0 gegen Kasachstan vom vergangenen Freitag will die Fußballnationalmannschaft heute Abend in der WM-Qualifikation nachlegen, diesmal vor Heimpublikum in Nürnberg. Mit einem weiteren Sieg gegen Kasachstan könnte das Team von Bundestrainer Löw die Tabellenführung ausbauen. Das Erste überträgt das Spiel live im Anschluss an diese Tagesschau.
Noch sieht es sehr aufgeräumt aus in der deutschen Kabine. Gespielt wird im gewohnten Schwarz-Weiß gegen Kasachstan, den 139. der Weltrangliste. Die deutsche Mannschaft will den nächsten Schritt machen, um sich für die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien zu qualifizieren. Bis zum Anpfiff um 20.45 Uhr werden in Nürnberg 40.000 Zuschauer erwartet. Die Arena ist ausverkauft. Die Nationalmannschaft steht nach wie vor hoch im Kurs. Ebenso der Bundestrainer Joachim Löw, der seine Personalentscheidungen getroffen hat. Für den gelb gesperrten Bastian Schweinsteiger wird Ilkay Gündoğan im defensiven Mittelfeld spielen. Der heute verletzt abgereiste Benedikt Höwedes wird durch Jerome Boateng in der Innenverteidigung ersetzt. Marco Reus im Sturm neben Mario Götze und Thomas Müller. Der Gegner aus Kasachstan ist natürlich krasser Außenseiter. In der laufenden WM-Qualifikation holte Kasachstan erst 1 Punkt. Und dürfte den Tabellenführer der Gruppe C, Deutschland, wohl kaum gefährden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 27. März.
Trockene Kaltluft und Hochdruckeinfluss bescheren dem verschneiten Norden Deutschlands weiterhin Sonnenschein. Richtung Süden sorgen Tiefs für Wolken, die auch Schnee im Gepäck haben. Ab Donnerstag wird es von Südwesten milder und die Wolken gewinnen die Oberhand, auch im Norden. Dort funkeln heute Nacht wieder vielerorts die Sterne, in der Mitte zum Teil aufgelockert, im Süden stark bewölkt, gebietsweise schneit es. Am Tag im Norden verbreitet sonnig, allenfalls in Küstennähe ein paar Schneeflocken, ansonsten teils dichte Wolken, teils Sonne. Schnee fällt vor allem noch in Sachsen, Thüringen und Franken. Der Ostwind weht mäßig bis frisch mit starken, im Bergland mit stürmischen Böen. Im Breisgau heute Nacht 0, sonst -2 bis -8, im Osten bis -10 Grad. Morgen reichen die Temperaturen von -3 Grad im Vogtland bis +7 Grad am Oberrhein. Ab Donnerstag gibt's überall mehr Wolken als Sonne. Im Norden fällt gebietsweise Schnee. Im Süden, wo es milder wird, ist es vor allem in den Niederungen Regen. Ein richtiger Frühlingsdurchbruch ist an Ostern nicht in Sicht.
Karin Mioska meldet sich in der Halbzeitpause des WM-Qualifikationsspiels um 21.35 Uhr. Ihre Tagesthemen: NSU-Prozess, kein Platz für türkische Medien und Werben um Freundschaft, wie Otto Rehhagel in Griechenland das deutsche Image aufpolieren soll. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.